Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Zweimal im Jahr bringe ich ungefähr einen Song mit von Joe Cocker. Joe Cocker, okay, ja. Aber dieses Lied, das ist so schön und es macht Sie auf jeden Fall wach. Also sollten Sie, wenn es irgend geht, gleich das Radio wirklich laut drehen. Midnight Rider.
Well, I'm the only time and easy.
Midnight Rider Joe Cocker, herzlich willkommen nochmal zur Hörbar Rust. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Johanna Gasdorf, 55, Schauspielerin. Johanna kommt als jüngstes von 5 Kindern in Hamburg zur Welt. Gasdorf studiert Schauspiel in Hannover, lernt dort Matthias Brandt und ihren späteren Mann Jan Gregor Kremp kennen. Engagements in München und Bochum folgen und zahlreiche Kino- und Fernsehproduktionen wie Bunte Hunde, Das Wunder von Bern oder Unsere Mütter, Unsere Väter. Heute gehört diese Schauspielerin nicht nur auf die Wunschbesetzungsliste renommierter Regisseure, sondern auch wir haben sie längst im Visier. Herzlich willkommen, Johanna Gasdorf, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, Frau Gasdorf, und du hast mir eben angeboten, dass wir uns duzen.
Das glückt schon sehr, sehr gut, ja.
Wir sind uns einmal persönlich begegnet bei der Hochzeit einer gemeinsamen Freundin in Köln. Und da haben wir uns noch gesiezt und da bin ich auch nur auf euch zugegangen, weil ich deinen Mann kenne aus einer Hörbar, die so vor ungefähr 3 Jahren, glaube ich, stattgefunden
genau.
hat. Und die lustig war, sehr lustig, ja. Mhm. Ja, also großes Erbe, dass du antrittst, ja.
Ja.
Und es gibt extrem wenig über dich zu lesen. Das heißt, so wenn ich mich sonst auf Gäste vorbereite und wirklich alles aus dem Netz suche oder aus dem Archiv kriege und habe dann sowas wie Afrika, habe ich von dir sowas wie Sylt. Das heißt, du musst uns viel geben. Das Ziel dieser Sendung wird sein, dass dein Sohn sagt, Mensch Mama, das habe ich alles überhaupt gar nicht über dich gewusst.
Oh oh, ja.
Wir müssen alles rausholen, ja?
Okay, ja, versuchen wir es, ja.
Und in Berlin bist du tatsächlich jetzt nicht um, also wir machen diese Sendung jetzt nicht, wie es oft so ist, um auf ein aktuelles Projekt hinzuweisen, aktuellen Film jetzt kommt, sondern du drehst hier gerade eine Sache, die dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr fertig ist. Oder wann kommt das dann ins Fernsehen?
Ja, ich vermute mal, es ist ein größeres Projekt. Ich denke schon, dass das vielleicht erst nächstes Jahr kommt.
Worum geht es da im Groben?
Das ist das Zeugenhaus, die Verfilmung eines Romans von Christiane Kohl. Es beruht aber auf der wahren Begebenheit, dass zu den Nürnberger Prozessen Zeugen der Anklage und Zeugen der Verteidigung in so Villen rund um Nürnberg oder in Nürnberg zusammengefasst wurden. Und dann gab es da eine Gräfin, die sozusagen eingestellt wurde, um dieses Haus zu leiten. Und da spielen ganz tolle Kollegen mit. Das Buch ist sehr spannend.
Zum Beispiel?
Ganz, Matthias Brandt spielt mit, der wurde ja gerade erwähnt. Ich hoffe, dass man nicht denkt, das hat irgendwas Tieferes zu bedeuten.
Wieso?
Als dass es halt ein guter Freund von
Nein,
mir ist.
Ihr habt euch im Studium kennengelernt.
Ja, genau.
Und die andere Geschichte, die da läuft, das weiß sowieso inzwischen
ist
jeder.
Leider, ist so auch nicht. Aber wir haben viele zusammen Theater gespielt noch hinterher. Und jetzt ist er halt auch dabei. Der Udo Samel ist dabei, Iris Berben. Es sind alles so tolle Leute. Rosalie Thomas spielt mit und Matthias Matschke.
Ah ja. Ist das ein Mehrteiler?
Das ist
oder
90 Minuten.
90 Minuten,
ja. Ja.
Gut.
Ganz toll. Matti Geschenek macht Regie.
Sag nochmal den Titel.
Das Zeugenhaus.
Das Zeugenhaus, okay. Wir werden unsere Antennen schärfen dafür, wann immer es soweit ist.
Gisela Schneeberger.
Ich bin
so ein Riesen.
Wunderbar.
Ich verehre
die
so sehr.
Toll.
Die ist auch noch dabei. Ich wollte ihr wirklich keinen vergessen, weil man,
Gisela Schneeberger muss hier auch mal herkommen. Aber die muss immer eingeflogen werden aus München. Bei die hatten wir jetzt das Glück, dass du hier gedreht hast.
Und ja, die ist jetzt auch noch ein bisschen da. Muss man schnell schießen.
Ja, dann schießen wir schnell. Kommen wir zu deinem Leben. Du bist gebürtige Hamburgerin. Das hört man aber nicht mehr unbedingt raus.
Ja. Das hört man normalerweise total.
Ja?
Oh, ja.
Wenn du mit deinen Geschwistern sprichst vielleicht.
Ja, wenn ich mit meiner Schwester telefoniere, ist das sofort wieder. Oder wenn ich in Hamburg bin. Ja, dann
du sagst auch nicht Hamburg, du sagst Hamburg.
Ja, jetzt, weil ich mich hier so ein bisschen zusammenreiße.
Nee, lass mal den Hamburger raus.
Ich habe meinen Husten, mein Lachen hört sich immer so an, weil ich so huste. Und deswegen habe ich so einen komischen...
Bist du noch ein bisschen erkältet?
Jo.
Ja.
Aber das ist nicht so schlimm. Ich wollte es nur erklären, dass ich rauche nämlich zum Beispiel nicht. Das wäre ja schon mal eine Information, die meinen Sohn auch interessiert.
Zumal dein Sohn auch nicht rauchen soll. Denn das
Richtig.
Wenige, was ich weiß, dazu gehört auf jeden Fall, dass ihr ihm gesagt habt... Pass auf, mein lieber Leo, Aaron, wenn du es schaffst, bis zu deinem 18. Lebensjahr nicht zu rauchen, dann finanzieren wir dir den Führerschein.
Ja, das klappt, jetzt macht er den. mit 17 macht er mit, Begleitung machen wir. Ne? Also ja. Der Jan und noch meine Schwiegermutter und ich sind Begleitpersonen. Und ich war noch am Zittern, weil ich habe mir noch 3 Punkte geholt im August vor 2 Jahren. Und man darf nicht mehr als 3 Punkte haben. Und jetzt bin ich neulich mit dem, ja, als ich von dieser Feier kam, jetzt fährst du auch mal die Autobahn nach Hause, ne, nach Leverkusen hoch, nicht immer nur durch die Stadt. Und da ist da auf so einer Brücke einer, da hätte ich mir fast jetzt noch den 4. Punkt gefangen. Das war ganz schrecklich. Aber es ist gut gegangen.
Aber man darf doch mehr als 3 Punkte haben, aber nicht als Begleitperson.
Als Begleitperson. Man darf nicht trinken, das ist ja logisch. Ne? Man darf einen Führerschein nicht weghaben, ist ja auch klar. Aber mehr als 3 Punkte und da wurde ich echt ein bisschen nervös. Ja, es hat sich aber erledigt, Gott sei Dank.
Fährst du gerne schnell?
Zügig, sag ich mal. Zügig.
Fluchst du viel im Auto?
Ja.
Oh, ich auch, ich liebe es. Nimmst du es auch manchmal persönlich, wenn die komischsten Autofahrer genau vor dir fahren? So geht es mir nämlich.
Ja, ja, und auch wenn die so töricht fahren. Aber was ich immer witzig finde, ist, wenn man so leise spricht mit den Leuten. Ja, sie können da rumfahren, sagt man doch immer so. Oder? Ist dir das nicht mal aufgefallen, wenn man im Auto mit einem anderen Autofahrer kommuniziert, so sprechend, dann wird man so ganz leise.
Ich werde dann total,
natürlich. Nicht, wenn man schimpft, das ist klar. Und man schimpft so blöd, man echt.
Ich würde zum Beispiel als Verkehrsminister alle Linksabbieger verbieten. Ganz konsequent. Es darf in diesem Land nicht mehr links abgebogen werden.
Na ja, gut, also ist man ja schon mal selber betroffen. Das muss man dann aber auch mit
einbeziehen. Ja, na gut. Aber ich meine, ja, na klar, man darf sich da auch nicht ausnehmen. Als Politiker ist man ja auch Mensch. Oder zum
Beispiel. Habe ich gehört, ja.
Oder Menschen, die so ganz langsam auf grüne Ampeln zufahren.
Ja,
ich auch ganz, oder
die den Reißverschluss nicht machen, die können mich ja aufregen. Oder ganz schlimm auf der Autobahn, die nicht gucken, bevor sie ausscheren und auch mal jetzt irgendwie einen anderen langsam überholen wollen. Wieso gucken die nicht hinten, ob einer gerade angeflitzt kommt? Das wäre ich jetzt in dem Fall. Ja. Und ich mache es ja aber auch. Wenn ich überholen will und bin aber gerade ein bisschen gemütlicher gefahren, dann gucke ich doch erst, kommt da irgendwie so ein Porsche gerade angerast oder kann ich jetzt? Manche machen es einfach nicht. Ich weiß nicht, träumen die oder...
Ich glaube, es ist so dieser... Bei vielen ist es, glaube ich, auch Missgunst, dass sie sagen, na, es ist ja keine Rennstrecke hier. Wenn der so schnell fährt, dann muss er damit rechnen, dass ich mit 120 da mal rüberziehe.
Das mit dem Reißverschluss, da denken viele, das wäre jetzt dann... Den muss man jetzt bestrafen, der auch zügig nach vorn gefahren ist. Und das ist ja nun nicht so.
Was ich noch verbieten würde, wären kurze Autos, weil die mich bei der Parkplatzsuche total irritieren. Weißt du, wenn man so Parkplatztaschen sucht und denkt, da ist ein, und dann steht da aber nur so ein halbes Auto drin.
Ja, aber die sollen ja sehr sicher sein, weil die aus einem Teil gebaut sind, habe ich kürzlich gelernt. Mhm. Ich fahre aber auch einen kleinen Wagen, ich liebe den sehr.
Ich werde mir jetzt auch ein kurzes Auto kaufen. Gut, jetzt sind wir...
Wahnsinnig interessant, unsere Autos.
Wir haben uns warm
haben
gesprochen.
Schon alle abgeschaltet?
Nein, also man darf es ja nicht unterschätzen, dass viele Leute jetzt auch gerade im Auto sitzen zum Beispiel.
Ja, ich höre auch im Autoradio.
Wir hören jetzt, wir grüßen jetzt alle Autofahrer, die in Stau stehen, die zügig vorankommen, die sagen, wenn es jetzt so weitergeht, dann schalte ich aber gleich ab oder zu, RBB Info, Kultur oder so. Das wird hier gleich schon noch krachen, verlassen Sie sich drauf. Vielleicht ja jetzt, ich kenne die Geschichte zu dem Song nicht, Paulo Conte, Via Con Me, das ist ein super, super Lied. Ja. Und gibt es dazu eine Geschichte?
Eigentlich habe ich ihn so ausgewählt, weil ich habe mich akribisch vorbereitet auf die Liste. Man soll jetzt von der Kindheit bis ins hohe Alter, soll man alle Musiken, die einem was bedeuten und eine Geschichte dazu. Und eigentlich habe ich es ausgewählt als eine von den Film-Soundtracks, weil ich bin so ein riesen Film-Soundtrack-Fan. Und ich bin auch so eine Schmusetante. Ich hätte einen so einen Slow-Schmuse-Song nach dem anderen hier gehabt und ich musste ja auch ein bisschen was Feel-Good-mäßiges. Und da fiel mir da ein French Kiss, wenn der mir unterkommt, ich gucke ihn immer. Ich gucke ihn immer wieder. Ich bleibe dran. Und da kommt das Lied vor. Und ich finde die Stimme natürlich super von Paulo Conte.
Vieni via di qui.
Ja, Johanna Gasdorf ist heute hier zu Gast, die Schauspielerin. Und wenn ich vorhin vorschnell das Versprechen gegeben habe, dass es jetzt seriös und journalistisch wird, dann würde ich Sie bitten, noch ein paar Minuten zu warten. Betrachten wir es als die Warmquatschphase. Denn du bist am 17. März, also du hattest gerade Geburtstag, bist du zur Welt gekommen. Mit dir übrigens Patrick Duffy. Sagt dir das noch was?
Ja,
Bobby Ewing.
Von Dallas.
Von Dallas.
Aber da sind noch andere, oder? Am 17.
Ja, na klar, Sydney Rome, die Göttin des Aerobic.
Ja.
Sydney Rome, Kurt Russell.
Ach, guck mal.
Ja. Hm. Ja. Und dann, und deswegen habe ich jetzt etwas umständlich ausgeholt.
War nicht Nureyev auch noch am 17.?
Ach, meinetwegen auch Nureyev. Es ist mir meinetwegen auch noch Nobelpreisträger wahrscheinlich.
Ja,
und japanische Schriftsteller mit tollen Namen. Die würde ich immer gerne vorlesen, weil die tolle Namen haben, aber ich weiß ja dann nicht mehr darüber. Aber auch Stormy Daniels.
Oh mein Gott.
Sagt dir nichts?
Wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwelche Erklärungen dazu bekomme,
ja,
hoffe ich mal.
Vielleicht. Ich hoffe dann nicht, sagen wir es so. Denn so. Stormy Daniels, die 1979 offiziell das Licht der Welt erblickte, ist eine US-amerikanische Pornodarstellerin.
Ach.
Und ich weiß auch nicht, irgendetwas hat mich geritten, so ein pubertärer Anfall vielleicht, dass ich sie so angeklickt habe bei Wikipedia und mir mal durchgelesen habe. Sie hat zum Beispiel, daher kann man sie kennen, 2001 und 2002 die Goldmedaille bei den Golden G-String Awards gewonnen.
Das sind die, diese One-String, sind das? Diese Unterhosen oder was? Oder? Ja, das muss doch toll ausgesehen haben, wahrscheinlich.
Wenn man irgendwo hinkommt zu so einer Party nach Beverly Hills, ja, und dann sagt jemand, ich kenne sie. Haben Sie nicht 2001 den Golden G-String?
Ja, Mann.
Oh. Super. Ja, durch sie habe ich auch noch ein neues Wort gelernt, denn im Jahr 2007 führte sie Regie bei der Big-Budget-Action-Porn-Comedy Operation oder Operation Desert Stormy, weil sie ja Stormy ist.
Ja.
Und dann hört es aber auch gleich auf. Ich verspreche, ach, das bleibt jetzt nicht auf dem
Niveau.
Ich frage
mich jetzt, wo es noch hinführt, ja, aber wir sehen mal.
Ja. Und zwar, das finde wahrscheinlich wirklich nur ich lustig. Dann schalten Sie doch einfach kurz nach halb wieder ein. Dann, denn dann wird's trocken, ernst, wie Sie es gewohnt sind. Ich habe mir dann in einem Anfall von Neugierde einfach noch mal ein paar Pornofilmnamen rausgesucht. Okay. Das ist ja auch kein neuer Joke mehr. Ja, das ist so, haha, die heißen halt lustig. Aber ich bin gestoßen auf Beischlafes Bruder. Also das ich habe nur die Anspruchsvollen rausgesucht. Ja. Hier kommt jetzt nichts Igittige-mäßiges hier. Mhm. Gut, okay, das ist vielleicht ein bisschen Analgeddon.
Oh.
El Caporno.
Ja.
Aber das findest du alles gar nicht mehr so lustig. Vielleicht lachst du ja bei Ariel, die nicht mehr Jungfrau.
Ja. Hm. Okay. El Caporno ist eigentlich ganz nett.
Ja, also gut, Gays Anatomy, drei Schwängel für Charlie. Monstergurken überfallen die Schweiz, könnte
das
man sich vielleicht
lustig,
noch.
Das klingt lustig, ja. Chesty Morgan, teuflische Brüste kann ich noch beitragen, das wusste ich mal.
Chesty Morgan, teuflische Brüste.
Das war mal die Frau mit den größten Brüsten der Welt oder was, aber natürliche.
Ne? Ja, wie hieß denn der nochmal?
Chesty Morgan hieß
nein,
die dann wohl.
Ja, wie hieß denn dieser?
Don Don Silver war dann der
hier,
Mann dazu.
Wenn man ein bisschen,
ich muss jetzt ja was beitragen. Hier.
Wie hieß
auch wenn
denn
das Thema jetzt vielleicht etwas aus der Wüste daherkommt.
Aus der Wüste und Teufelsbrüste. Wie hieß denn dieser Regisseur? Russ Meyer.
Ja, genau. Russ Meyer.
Das war bestimmt so ein...
Tal der Dingsbums irgendwas.
Super Wechsel.
Ja, irgendwas.
Ja, genau.
Mhm. Mhm. Waren enorme.
Absolut so.
Frauen,
aber
ja.
jetzt, ich meine, noch, das können wir alles noch so ein bisschen unter, wie gesagt, Warm-up und Biologie.
Ja.
Und das ist ja alles was ganz Natürliches. Aber jetzt... wüsste ich auch nicht mehr, wie wir weitere Gespräche darüber rechtfertigen sollten. Also springen wir direkt zu Harpo, der, glaube ich, in 11 Jahren hörbar noch nie mitgebracht wurde. Ich finde es schön, dass er jetzt...
Ich habe mich getraut. Ne? Man muss ja auch mal sich für sich selbst fremdschämen können. Ne?
Absolut. Und ich finde auch,
obwohl,
man muss
es
sich...
geht eigentlich bei Harpo. Ich hatte viel Schlimmeres auf dem Zettel, was das angeht.
Oh Gott, was wäre das denn gewesen?
Butterfly, Goodbye, My Love,
Goodbye.
Ich dachte,
Bata Illich wäre schlimm.
Ja. Hm. Also so im Nachhinein. Aber das war halt... soll ich das erzählen? Wieso ich diese Musik...
Absolut.
Ja. Ich wohnte in Hamburg gegenüber vom Studio Hamburg, schräg gegenüber. Und da wurde Disco und Hits a Go-Go aufgezeichnet.
Ich habe da auch mal gewohnt, Jenfelder Allee.
Ja, genau, Jenfelder Allee.
Nein.
Okay,
verrückt.
Jetzt
das machen wir gleich.
Das müssen wir gleich während die Musik. Dann kriegen Sie jetzt nichts von mit, liebe Zuhörer. Das machen wir gleich. Auf jeden Fall bin ich da mal rüber. Kriegte man eine Cola, wenn man da mit. Da war doch immer so Licht aus Spot an. Hier ist der Sieger. Und da kam immer ein ganz kleiner Junge oder ein ganz kleines Mädchen und hatte gewonnen. Das kann ich noch gut erinnern. Und Ilja Richter halt und dieses Spielzeug. Und dann habe ich mal nachgeguckt,
warte,
was
kurz,
da alles
wurde,
für Leute.
Das wurde da aufgezeichnet, meinst du?
Ja,
im Studio Hamburg.
Okay, live,
alles da.
Also aufgezeichnet. Und dann habe ich, weil ich dachte, oh, ich muss aus dieser Zeit, weil ich wollte ja eine Geschichte dazu. Und das ist ja interessant. Interessant, dass ich da immer hin bin. Und das sind ja Stars gewesen, wäre Wahnsinn. Und eigentlich hatte ich da irgendwie Slade in Erinnerung, auch um was Rockigeres hier mal mitzubringen. Habe ich aber irgendwie dann nicht mehr zusammenbekommen, wie das Lied hieß. Und da bin ich über Harpo gestolpert, weil ich den auch viele, viele Jahre später, wenn wir in der Kantine saßen in München oder in Hannover, konnten alle Wirklich, alle konnten den Text. Ich möchte das hier mal sagen, ja. Also natürlich ist das ein bisschen peinlich, aber so ist es.
Na, also wir alle haben diese dunklen Flecken in unserer Musikbiografie. Ja, und Gott, sind sie überhaupt dunkel? Sie sind halt wie wir wurden, wer wir sind. Also ich meine, niemand ist geboren worden und hat gleich das Bootleg-Super-Ding von Metallica. Oder
ich sowieso nicht. Also muss ich auch
Goldfrapp oder so. Nein, man musste durch... Man liebt diese Alten und will die auch beschützen, seine alten Erinnerungen. Hast du denn damals Autogramme gesammelt, regelmäßig? Also hattest
Das ging so, aber zum Beispiel hat Cliff Richard sich bei uns im Garten fotografieren lassen. Mhm.
Hat er vorher gefragt?
Ja, sicher. Wir hatten ja einen großen Hund, die mussten schon fragen. Und unser Haus war, alles war ja so progressiv bei uns, und unser Haus war dunkelblau. Ja. Und da haben sie natürlich dann... fanden sie das einen tollen Hintergrund und haben auch schon gefragt. Da hat Cliff Richard da.
Wie,
auch
das heißt,
mit seinem Urgesicht übrigens damals. Ne? Und stand er da. Und das heißt, war sehr aufregend. Meine Schwester und ich klebten oben im Dachfenster, gucken wir so und haben alles beobachtet. Ich glaube, nicht mal da habe ich ein Autogramm. Das war nicht so meins mit Autogramm.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Es klingelte, der Hund bellte, die Tür ging auf und Cliff Richard fragte...
es war natürlich possible? Nicht Cliff Richard persönlich, sondern sein Stab.
Sein
fragte
Stab.
Und wir natürlich, ja klar.
Und hat er sich an einen Baum gelehnt oder irgendwas?
An die Hauswand.
An die Hauswand das, gelehnt.
Das ist weltberühmt seitdem.
Und hast du das Foto noch?
Nee, ich hatte gar keins davon. Die sind ja dann
so
wieder
sind
gegangen.
Sie, die Stars, oder?
Damals konnte man ja nicht mal schnell ein Foto schicken oder so.
Die saugen einen aus.
Wissen wir gar nicht mehr, dass Harpo kommt jetzt.
Doch, ne? Harpo Kerkeling jetzt mit Movistar. Und ich habe mir auch über diesen Song und über ihn was durchgelesen. Annifried Lindstad, die bei ABBA mitgemacht hat, sang die Backing Vocals auf der englischen und schwedischen Version von Movistar. Das soll man gar nicht meinen.
Das ist ja auch eine gute Nummer, da kann man ja auch nichts
gut,
sagen.
Gut, nein, ich sag auch, ich sag.
Kann ja toll sehen.
Absolut.
Da hinten.
Und los geht's.
Radio 1. Hörbar Rust.
Black Light Blue ist der Song, den ich Ihnen von Shelby Lynn mitgebracht habe. Zu Gast ist heute, um aufs Niveau mal hinzuweisen, die Grimme-Preisträgerin Johanna Gasthoff.
Black Light Blue.
Meinem Gast Johanna Gasthoff hat der Song gefallen. Shelby Lynn, wenn auch Ihnen Shelby Lynn gefallen hat, dann machen Sie nichts falsch, wenn Sie sich einfach Ihre Alben kaufen. Also die sind alle irgendwie wirklich schön. Ich weiß nicht, ob ich das aktuelle kenne, aber ansonsten die davor, toll. Sehr, sehr schön. So, also die Hamburgerin in Jenfeld.
Ja, Tondorf.
Gelebt, Tondorf.
Wandsbek Ost, Tondorf.
Eingekesselt damals auf jeden Fall, das weiß ich nämlich auch noch aus meiner Studienzeit, durch Schranken. Ich habe eben, als die Musik lief, schon gesagt, ich habe versucht, das perfekte System zu finden, um diese Schranken irgendwie zu umfahren, weil ich grundsätzlich zu spät gekommen bin, was nicht meine Art ist, weil immer diese Schranken 100 Jahre lang unten waren. Und es gab so drei Stellen, um in die Stadt zu kommen. Dann war es immer so ein Poker. Wie fährt man?
Steinhardenberg kann man auch nicht durch. Ja, ich weiß. War schlimm.
Du hast... 4 Geschwister. Dein Mann hat 5 Geschwister. Also die Vorstellung, dass ihr alle, wenn ihr nur ein Kind habt, euch trefft, dann seid ihr ja schon irgendwie, glaube ich, 24 Personen oder so. An die 30, habe ich mir mal.
Ja,
also mit Ehepartnern.
Die beiden Familien treffen nicht so oft zusammen, aber ich bin ja bei, also die Eltern vom Jan wohnen ja direkt bei uns um die Ecke und da sind die Familienfeiern. Da kommt schon einiges zusammen. Da sind auch schon 3 Urenkel jetzt, glaube ich. Und wir sind auch in der Unterzahl mit einem Kind, sind wir ziemlich weit hinten in den Familien. Die sind mit 3 und 2 und ja, da sind über 30 Leute, Enkel, Urenkel, alles.
Wieso heißen Jans Eltern Mipis?
Die Mipis, ja. Weil der älteste Enkel, der Sebastian, der jetzt übrigens auch schon das zweite Kind hat, also den zweiten Urenkel, der konnte das noch nicht aussprechen. Ich weiß nicht, ob er Opa sagen sollte oder welches Wort da eigentlich zugrunde liegen sollte, was er sagen wollte. Und da kriegte er aber nur Pipapa raus. Und deswegen sind Mimama und Pipapa.
Kindermund.
Und wir sagen jetzt aber alle Pipapa. Es klingt ein bisschen komisch, wenn man die Familie nicht kennt, aber ist so.
Mit 4 Geschwistern groß zu werden und selbst das Jüngste zu sein, es hat sicherlich ein paar Vorteile.
Ja.
Welche?
Ach ja, also der Hauptvorteil ist, glaube ich, für mein ganzes Leben gewesen, dass meine Mutter ist ja sehr früh verwitwet und die hatte einfach wenig Zeit und Kraft noch, bei jedem Kind noch diese ganz volle Aufmerksamkeit. Und zu zu geben, was mir aber nicht so viel ausgemacht hat und mir eine große Freiheit beschert hat. Also ich durfte wirklich immer machen, was ich wollte. Ja, ich habe mir immer, wenn andere Leute aus meiner Klasse oder so, dann sage ich, ja, aber musst du denn zu Hause sein? Und sagt, ja, ich muss das und das und meine Eltern haben mir das und das. Und dann habe ich mir immer was ausgedacht, weil ich hatte keine, ich hatte nichts
keine Vorgaben,
vorzuweisen keine. An Strenge meiner Mutter. Ich habe so hinter meinen Geschwistern hergelebt, das ist dann gleichzeitig der Nachteil. Ich war, meine Geschwister haben so ein bisschen an mir rumerzogen, so, ja, so, dann war da meine Mutter ja sich nicht so viel darum, weil mir kümmerte und ich lebte so meine Ordnung dahinterher und es ist sehr gut, dass ich aus der Stadt weg bin, weg musste durch diese Schauspielprüfung, sonst wäre ich ja gar nicht aus Hamburg weggegangen, wäre da mein Leben lang geblieben und so war das, glaube ich, schon ganz richtig, dass ich da ein bisschen mich entfernt habe.
Und gab es einen Bruder oder eine Schwester, die sich deiner besonders angenommen hätte?
Die sind alle prima, muss ich erst mal sagen. Ja. Aber es gibt eben die zwei Älteren. Das sind meine große Schwester, die noch sehr viel Verantwortung auch mit übernommen hat mit meiner Mutter zusammen. Die war 12, als mein Vater starb. Ich war noch nicht mal 4. Und dann noch die nächste, die Marianne. Das sind die zwei Großen. Dann mein Bruder. Und dann die beiden Kleinen. Also die Susanne und ich. Und das ist so meine engste Freundin auch letztlich. Das ganze Leben immer geblieben oder immer gewesen. Aber angenommen haben sich im Grunde oder nehmen sich immer alle auch. Vor allem, wenn was ist, dann sind alle zack, 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 wie bei Elefanten.
Kommt das mir ist das ja manchmal super. Vor.
Sind immer alle zack, zack, zack da und dann wird sich gekümmert. Und jetzt meine Mutter ist gerade so auf der Reise, ein bisschen sehr tüdelig zu werden, sag ich mal vorsichtig. Und da wird jetzt auch die Enkel sind da ganz toll. Da wird sich ganz viel gekümmert und gemacht und getan. Und da ist das dann, ist es sehr eng. Und sonst haben wir uns sehr voneinander entfernt, aber auch in der Entwicklung doch durchaus, ja. Aber man toleriert das so, was der andere anders macht.
Und gibt es ein Familienfest, bei dem ihr euch alle trefft in Hamburg?
Das sind dann die Geburtstage meiner Mutter eigentlich. Ja. Das klappt eigentlich meistens. Ja.
Du sagst, du warst 4, als dein Vater gestorben ist. Und wenn das ein Thema ist, über das du nicht sprechen willst, ist das...
Nee, da kann ich, da habe ich ja nur mein ganzes Leben mich mit auseinandersetzen müssen. Also es gehört ja zu meinem Leben dazu, dass ich... Es war ja immer so dramatisch, dann bist du ja halbweise. Mhm. Das war so da. Da dachte ich, oh Gott, ich bin ja halbweise. Mhm. Das war ja auch was Spektakuläres. Ne? Aber mein Vater wurde von meiner Mutter unheimlich präsent gehalten. Die hat auch nie einen anderen Mann haben wollen. Und der war absolut präsent in der Familie. Ist auch jetzt noch in ihrem Leben immer noch Vater und so. Das ist, von daher war der irgendwie auch da. Der war auch für mich so eine Art Instanz da oben, die mich von oben beguckte. Der war sehr tolerant und wohlwollend, fand ich. Ja, der hat auch mich dummes Zeug machen lassen, aber der hat eben auf mich aufgepasst. Und so wie so kleine Kinder sich das so zurechtlegen, das habe ich schon gemacht.
Also hast du noch eigene Erinnerungen oder
leider
ist das
wenig,
was man dir erzählt
wenig.
Hat wahrscheinlich?
Aber meine Mutter hat mir natürlich viel erzählt und mochte unheimlich gern Babys und ich war ja nun das letzte Baby, was er noch so hatte und es gibt ganz schöne Fotos, wie er mich auf dem Arm hält, also gefällt mir, wie er das gemacht hat, ja.
Mhm. Mein Vater ist auch relativ früh gestorben, da war ich 7 und ich glaube, es bleibt nicht aus, also dieses Schicksal teilen wir ja mit sehr vielen, unter Ihnen wahrscheinlich auch oder mit einigen auf jeden Fall, dass man sich immer fragt, was in meinem Leben wäre anders gelaufen oder was hätte mich anders geprägt, wenn dieser Mensch noch an meiner Seite gewesen wäre. Man wird sich das nie beantworten können, das ist halt so schade, ne?
Ja, ich hätte auch gerne mal geträumt von ihm.
Hast du es nie?
Leider noch nie von ihm
geträumt?
Noch nie von der Begegnung mit ihm geträumt. Ich würde ihn halt auch gerne mal treffen. Mit ihm reden, aber das, das war noch nie. Und ich glaube, das wäre schon sehr viel anders gelaufen. Mhm. Das bestimmt. Aber jetzt ist es so.
Jetzt ist es so, wie es ist. Herr hast du mitgebracht, oder aus dem Musical Herr hast du einen Song mitgebracht. Jetzt weiß ich gar nicht, heißt der Frank Mills, der Song?
Ja, der heißt Frank Mills. Und das habe ich mitgebracht, weil das kennen die Leute meiner Generation bestimmt noch. Neben meinem Bett stand dann das alte Thomann, ein U-Herr. Ja. Marke U-Herr, darf man ja heute sagen, sowas. Und da weiß ich noch, wie dieses Geräusch, immer dieses Geräusch von dem Benzel, was da eben so rausguckt und überhaupt dieses so einlegen und verschnüddeln und verquaddeln, wie das immer passierte, ne? Und wenn das Band alle war, diese Da jedenfalls, ich lag abends im Bett und dann habe ich geträumt von tollen Jungs oder ich war verliebt oder ich war unglücklich verliebt oder und dann hörte ich Frank Mills oder Imagine und sowas, ne? Also so Lieder. Und Frank Mills fand ich war die richtige Wahl, um da ein Beispiel zu bringen.
Und hattest du bist ja jetzt auch nicht aus der Grammophonzeit, hattest du irgendwann musst du doch auch einen Plattenspieler oder Kassettenrekorder. Also das heißt, du hast als relativ junges Mädchen schon, hast du das von deinen Brüdern bekommen oder so, so ein Tonbandgerät?
Nee, das gab es in der Familie, das habe ich mir dann geschnappt. Ach, ich war so, ja nun die Jüngste, die anderen waren ja durch die meisten Sachen dann, wenn ich die wollte, immer schon durch. Von daher hatte ich ja auch da alles, was ich brauchte, habe ich mir dann genommen.
Ne? Weil wie du sagst, das war ja eigentlich eine sehr aufwendige Geschichte mit diesen Bobbys.
Ja, und dass aber man das ist ja eigentlich noch so gut, dass das bei Frank Mills und bei Imagine, dieses alte, was sich ja immer noch so leierig anhört, dieses wunderbare Stück, wo John Lennon das eingesungen hat, das war dann natürlich nochmal verstärkt von dem Tonband. Aber irgendwie romantisch. I met a boy
called Frank Mills. Johanna Gasdorf, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast. Ursprünglich wolltest du ja Tänzerin werden.
Ja. Ja.
Hast du in der Schule oder hast du Ballettunterricht genommen?
Ja. Oh, ich habe das so geliebt. Ich bin einmal war ich noch in der Schule, da mussten wir immer in die Innenstadt fahren, meine nächst ältere Schwester und ich. Und das war eigentlich mehr so das Happening von Tonndorf nach, also wirklich mitten in die Stadt bis Altona fast zu fahren. Das war echt ein Abenteuer.
Du musst einmal quer durch.
Ja, und da, ich konnte noch nicht mal lesen und tat immer so, als könnte ich lesen. Und wir haben uns in Fantasiesprachen unterhalten. Und hinterher gab es Pommes von Eddie Pakatzky. Den hast du ja verpasst, die beste Pommesbude da in Tonndorf. Und hat sie irgendwie nie hingeguckt, dass es die da gab. Und danach war ich aber dann in Wandsbek in einer privaten Ballettschule und da habe ich das geliebt. Ich bin da dreimal die Woche mindestens hingerannt. Dramatisches Tanztheater Hamburg hieß das am Ende, unsere Gruppe. Und wir haben auch auf Weihnachtsfeiern getanzt und ich war immer beim Ballett. Aber ich habe zum Glück ziemlich schnell, und ich bin auch in die Staatsoper, John Neumeier, die Zeit. Ne? Ich habe nur, also rauf und runter sind wir dahin. Und zum Glück habe ich gemerkt, dass das für eine Solotänzerin niemals gereicht hätte. Also Leidenschaft war absolut vorhanden, Spitzentanz liebte ich, diese Qual habe ich es auch geliebt. Aber Solo sollte sein und das wäre da nicht geworden. Da habe ich mich dann schon, glaube ich, richtig entschieden. Mhm.
Wir hatten Eveline Hall hier, die als Solotänzerin in der Hamburger Staatsoper anfing mit 15, glaube ich, und die extrem selbstdiszipliniert schon immer war und auch wahrscheinlich heute noch ist. Hast du diese Selbstdisziplin auch oder hast du die damals aufgebracht? Weil du sagst Qual, ja. Also das heißt, das ist das, was du unter Qual verbuchst.
Ja, also man kämpft ja mit dem eigenen Körper, man kämpft gegen Blasen und man kämpft vor allen Dingen damit, dass so eine Ballettlehrerin, die sind schon sehr autoritär. Also ich kann seitdem ganz gut, glaube ich, mit autoritären Menschen klarkommen. Weil ich das akzeptiert habe, dass ich, um da was zu erreichen, muss ich jetzt halt da durch und muss jetzt auf sie hören und mich da beschimpfen lassen, dass ich mich nicht genug anstrenge und so. Von daher, das hat mir schon geholfen, auch für den Beruf jetzt ein bisschen diszipliniert auch zu sein.
Und bevor wir jetzt deine Jugend, Kindheit, Jugend verlassen, erinnerst du dich noch, wer das erste Mal dein Herz gebrochen hat?
Herz gebrochen.
Weil du vorhin so schwärmerisch sagtest, wenn du dann so im Bett gelegen hast. Und
also ich war vielleicht mal so verliebt in welche, die sich überhaupt nicht für mich interessierten. Und dann muss ich jetzt was Schlimmes sagen. Ich habe, glaube ich, eher Herz gebrochen.
Ja, wieso ist das nicht schlimm? Das ist
mir natürlich jetzt unangenehm.
Warum?
Ja, das ist ja nicht schön, wenn man sich von jemandem trennt oder jemanden nicht mehr so gern hat, der einen immer noch gern hat. Dann ist das ja blöd.
Ja, aber das ist der Lauf der Dinge. Es ist ja nicht nur so, dass Jungs Mädchen die Herzen brechen, sondern ganz genau, es ist auch umgekehrt vorgekommen.
So war das.
Und was haben die Jungs damals falsch gemacht? Dass
die haben nichts falsch gemacht. Ich habe mich auch selber gewundert damals. Aber ich denke, da bin ich ja auch nicht die Einzige. Manchmal hört das auf. Ne? Dann hört so ein Gefühl auf. Oder man verliebt sich neu. Kommt einer, ist irgendwie interessanter. Ich meine, es waren ja schlimme Zeiten damals, wo wir da zu Je T'aime eng getanzt haben. Da wurde ich einmal, das weiß ich noch, das kann ich ja auch mal peinlicherweise erzählen, da haben Jungs uns getauscht. Also wenn ich da heute dran denke, das war ja unmöglich. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Da habe ich sag mal die Namen nicht, die fallen mir sogar gerade ein. hör mal, bist du einverstanden, wenn wir dich tauschen? Und ich, ja. Aber dann war man aber vielleicht auch nur eine Woche zusammen oder so. Oder einer zum Beispiel hat mal, Klassenfeste waren ja immer der Schlüssel zum, ne, wir sind jetzt ein Paar. Willst du mit mir gehen? Das gab's ja wirklich. Willst du mit mir gehen? Ne? Und der eine ist mal nach dem Klassenfest, war eigentlich alles super, der hatte auch ein Pony, da hatte ich schon Aussichten, dass ich da auch mal reiten kann. Das war also jetzt wirklich sehr uneigennützig von mir. Und dann gingen wir da war immer so ein Rummel beim Gymnasium Rahlstedt, um die Ecke waren manchmal so Rummel auf dem Marktplatz. Und da machte der den einen entscheidenden Fehler und sagte, als wir da an so einer Bimmelbahn, die da rumfuhr, standen und hätten uns vielleicht gleich wieder geknutscht, war eigentlich alles prima, darf ich sagte er, als er den Arm um mich legen wollte.
Aha.
Und damit war der für mich erledigt. Das muss man sich mal vorstellen. Also war eine sehr schnelllebige Liebe. Das war, fand ich einfach verkehrt. Das war nicht gut.
Ich finde das ja nur immer wieder interessant, weil ich weiß gar nicht, ob das jetzt so die Saison dafür ist, sich darüber Gedanken zu machen. Aber es muss schon oft sehr schwer sein, Frauen zu verstehen. Also Männer zu verstehen ist auch nicht immer so einfach, aber immer wieder, wenn ich das dann höre, weil letztendlich heißt es ja auch, also tauschen sollen wir euch nicht, wie blöd, Zeug sollen wir euch auch nicht behandeln, aber wenn man sagt, darf ich, ist es auch nicht richtig.
Ja.
Ist schon
schlimm.
Schwierig, ja.
Wenn ich jetzt meinen Sohn sehe, der so jetzt mit fast 17, ja, sehr, sehr vorsichtig an diese ganzen Sachen rangeht, da denke ich immer nur, Mann, diese ganze Verantwortung, die zu meiner Zeit die Jungs immer hatten, dieses, was die immer alles machen mussten für so eine, wir waren da echt noch bequem. Also ich weiß nicht, ob jetzt alle Mädchen in dem Alter so waren, aber ich zähle mich leider zu der Gruppe, die so gesagt hat, ja, na, soll mal gucken, wie der Junge das jetzt hinkriegt.
Oh.
Das ist aber, glaube ich, heute ein bisschen anders.
Aber du bist aber nicht sein Facebook-Freund oder seine Facebook-Freundin,
ich bin mit
oder?
Ihm gleichzeitig zu Facebook hin, das ist schon über ein Jahr her, aber nicht länger her. Also er war da erst 15, da bin ich auch ganz froh drüber. Und da haben wir gesagt, komm, ich melde mich auch an. Dann hat er mich einmal aus seinem Freundeskreis rausgeschmissen. Und ich gehe da aber nie hin, ich gucke da nie. Ich dachte nur am Anfang, komm, da musst du ja auch mit. Und musste gucken, ob der da gemobbt wird und was ist denn da los und was machen die denn da überhaupt Schlimmes alles. Und ich habe, glaube ich, 12 Freunde oder so aus meiner Verwandtschaft, weil ich ja nur mit meinem Vornamen bin. Und mein Sohn hat ja Massen von Freunden. Er hat erstmal alles angenommen, was ging. Er hat irgendwelche Abgeordneten von der SPD dabei, ich weiß nicht warum. Er sagte selber manchmal, was sind denn das für Leute, die ich da als Freunde habe? Und so. Ja, und dann meinte er so ganz harmlos, wieso, nee, ich musste ein bisschen ausdünnen. Da hätte er mich deswegen rausgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, nee, du nimmst mich jetzt wieder rein. Aber ich habe seitdem noch nicht mal mehr geguckt. Ich weiß es ehrlich nicht. Aber er ist ein feiner Kerl und er macht da keinen Mist.
Ich will dich ja auch nicht über ihn aushorchen. Ich stelle mir nur gerade vor, also ich habe selbst keine Kinder und bei der Vorstellung, dass ich jetzt ein Kind in der Pubertät hätte, mit all diesen Sachen, du bist ja auch mit Komasaufen sehr vertraut, was jetzt, was man erklären muss.
Ach so, ja, das möchte ich doch tun.
Weil du für die ARD, es gab da, ich weiß nicht, ob es ein Thementag war, eine Themenwoche oder so, keine Ahnung, es gab so eine Doku jedenfalls und es gab auch einen sehr, sehr gut gemachten Film.
Ja.
Und da kommt auch natürlich nochmal so ein bisschen zum Tragen, wie das ist. Du hast ja als Mutter oder Vater, klar, wenn du Glück hast, einen gewissen Einfluss und hast... keine Ahnung, welche Weichen richtig oder gut gestellt, aber dann verliebt er sich einfach in so ein doofes Girl oder in so, oder eifert so einen blöden Typen nach oder will irgendjemandem imponieren und knallt sich die Birne voll.
Das ist aber jetzt bei ihm zum Glück, also momentan wirklich kein Thema. Erstmal ist er Fußballtrainer.
Oh, ist auch sportlich. So über Fußball kommen wir auf jeden, oder zum Fußball kommen wir auf jeden Fall.
Ja, gut, dann muss ich das ja nicht erwähnen, aber er hat einen Alkoholselbsttest gemacht, in Gegenwart seiner Mutter, schlauerweise. Und zwar bis zum Ende sind wir die Straße gegangen. Das heißt, bis zum, er im Bad. Das würde ich als eine sehr unangenehme Situation bezeichnen. Hörte ich aus, brummte er. Einen Moment, hörte ich immer nur einen Moment. Und dazwischen erbrach er sich fürchterlich.
Oh.
Und das wollte er selber aber auch. Er wollte diese Grenze, und zwar eben mit einer vertrauten Person, die ihn nicht irgendwo liegen lässt in der Matsche, ja, sondern die sich kümmert, wenn es sein
muss. Jetzt verstehe ich, was Alkohol-Selbsttest bedeutet. Ich habe gedacht, so nach dem Motto, ins Röhrchen pischern und zeigen, hier, guck mal, ich bin nüchtern. Nein, er hat sich vor dir betrunken, mit dir betrunken.
Ja, wir waren anlässlich Wunder von Bern, 10 Jahre waren wir... bei dem Spiel gegen Irland, das hatten die organisiert vom Wunder von Bern, das war ganz schön, ja, von der Mannschaft, die dann auch noch gespielt hatte in dem Film. Die haben das organisiert. Und danach fing er auf einmal an, da Bier zu trinken, auf der Feier vorher und hinterher war auch noch eine Feier. Und auch während wir im Stadion waren, da becherte der auf einmal das Bier darunter. Und ich habe ja nichts getrunken, ich bin mit dem Auto dahin gefahren, das war ja in Köln sehr praktisch, da müssen wir ja noch einmal zack rüberfahren. Und dann sagte Mama, ich mache jetzt mal was, so, ne? Und zu Hause, Mama, jetzt hier weiter. Dann holte er noch irgendwie noch eine andere Marke. 16 war der schon, ja. Klar.
Ja.
Das darf man ja sonst gar nicht und im Radio schon gar nicht. Nee, war wirklich schon 16. Und dann jetzt noch harte Sachen, Mama. Dann haben wir in der Küche gesucht, wir haben so Zeug nicht. Da hatte ich nur irgendwo einen Flachmann von irgendeiner Premiere mal geschenkt bekommen, so ein Wodka. So jetzt in einem Glas, in einem Wasserglas das jetzt. Und dann wusste ich, jetzt läuft die Sache für mich auch gut, weil der muss erspucken. Das kann kein Mensch überstehen. Und dann war er immer noch, ich merke noch nichts, kannst du mich mal filmen? Ich will dann wissen,
nein,
was ich gesprochen habe.
Nein, wirklich? Ach, guck mal. Das ist
und dann
gut.
Diese Aufnahme habe ich noch. Ein bisschen, ja,
erbärmlich.
Aber ist okay. Also ist okay. Und er lacht da so rum und redet mit, kann ich noch deutlich sprechen, kam immer, kann ich noch deutlich sprechen. Ja, und dann legte er sich ins Bett und ich dachte, das kann es nicht gewesen sein. Und dann rannte er, ne, er ist im Zimmer nebenan, rannte er ins Bad und dann ging es los. Aber richtig. Und er hat eins nicht bedacht, dass er am nächsten Tag ein Spiel hatte mit seiner Mannschaft. Und das hatte ich auch überhaupt nicht bedacht. Aber es war ja auch seine Sache. Und da ist er wacker hin, hat im Auto immer, also ich habe ihn zum Vereinsheim gebracht und dann zum anderen Verein. Und dann hat er im Auto sich erbrochen in unsere Hundekackbeutel. Das war sehr praktisch, die hatten wir dabei. Und das habe ich, weiß ich noch, auf dem Aldi-Parkplatz dann entsorgt. Dann hat er das Spiel durchgestanden, 1A, hat nur kein Wasser getrunken, weil dann hätte er sich, wahrscheinlich hätte er das Wasser sofort da auf den Sportplatz und unentschieden gespielt übrigens, bei Flittert. Und, das sagte er erfolgreich war an dem Tag, ich muss das alles erzählen, tut mir leid, da kam hinterher ein Trainer von Flittert und sagt, wenn er mal wechseln möchte. Also das war eigentlich grandios und seine Mutter stand daneben, er hatte Zeugen dafür und er war da erst 3 Wochen Trainer. Das war ganz groß, aber er fühlte sich so schlecht wie lange, wie noch nie wahrscheinlich in seinem Leben. So, und das ist das Ende der Geschichte. Das ist jetzt im Moment auch sein Standpunkt, was Bier und solche Sachen angeht.
Ich ziehe meinen Hut vor diesen...
Ja, der ist auch klasse.
...wundervollen Erziehungsmethoden, die ja echt
absolut... Ach so, nee,
absolut,
das hat er ja selber gemacht.
Ja, Selbsterziehung, so, absolut. Und wir hören jetzt...
endlich wieder Musik.
...in Chicago. If you leave me now...
Oh und ja, Abi-Zeit.
Abi-Zeit, okay. Abi-Zeit. Und gleich geht's weiter mit der zweiten Stunde und Johanna Gasdorf.
Radio 1. Hörbar Rust.
Stunde 2 dieser wahnsinnig investigativen Sendung hier mit der Schauspielerin Johanna Gasdorf, die eben schon mädchenhaft süß im Hintergrund kurz lachte. Sag hallo.
Hallo.
Und ich habe Ihnen die Resurrectors mitgebracht mit Let Rhythms Flow. Radio 1, die Hörbar Rust. Johanna Gasdorf zeigt mir gerade auf ihrem wahnsinnig modernen Tablet-PC.
Ich wollte meine Hunde zeigen.
Ja, Welpen, ganz ja, viele genau. Welpen, ja. Aber es geht ja hier um dich.
Ja, aber das geht auch um mich, weil das ist ein Kindheitstraum, den ich mir erfüllt habe. Und immerhin geht es ja auch darum, ob man sich auch mal Träume erfüllt. Und das habe ich gemacht, indem ich endlich einmal Welpen hatte letztes Jahr. War ganz toll.
Man kann jetzt erklärend hinzufügen, dass es sich um deine Hündin Lilly handelt, die diese...
Nein, Wilma.
Wilma handelt.
Ja, die Lilly diese ist kastriert und zu alt gewesen.
Mhm, gut. Und die sind jetzt alle schon aus dem Haus?
Die sind aus dem Haus. Die sind jetzt 1 Jahr alt schon.
Ah, okay.
Aber ich schleppe natürlich noch alle, das komplette Bildmaterial mit mir rum und zeige sie jedem, der sie nicht sehen will.
Als klar war, dass du nicht Tänzerin werden solltest oder willst oder wirst, muss ja irgendwie die Schauspielerei in deinen Kopf gekommen sein.
Ich habe auch in der Theater-AG gespielt im Gymnasium und meine älteren Geschwister waren alle höchst erfolgreich und ich glaube, ich war noch gar nicht mal die erfolgreichste, aber war egal, hat mir Spaß gemacht. Ich hätte gerne auch ohne Sprechen das hingebracht, aber muss man ja beim Theater, also ja, ich muss das ganz blöd sagen, ich wäre sonst gern auch Tierärztin geworden, aber ich hätte das gar nicht gepackt, die Mäuse zu killen, um diesen Beruf überhaupt erst ergreifen zu können. Viel zu tierlieb und mitleidig, ich hätte das gar nicht geschafft. Und von daher war das Nächste, was mir wirklich Spaß machte, war so spielen.
Ihr wohnt ja so am Waldsiedlung, nennt sich das Ganze. Bist du die so aus dem Nest gefallene, blinde, kleine Vögel aufsammelt und aufpäppelt und Igel überwintern lässt?
Habe ich früher, also als Kind habe ich das also bis zum Exzess betrieben. Jetzt mein Sohn natürlich, ne? Also der ist auch so ein Tier, der schleppt alles an, der fasst auch alles an, dem ist alles egal. Muss ich immer nur sagen, Leo, kannst du mal? Und dann macht er das.
Zurück nach Hannover. Denn da, in dieser... wunderschöne Stadt, auch da hätten sich unsere Wege schon kreuzen können, bin ich jeden Tag an der Musikhochschule, wie sie dort im Volksmund genannt wurde damals. Offiziell hieß sie Hochschule für Musik und Theater Hannover und jetzt heißt sie nochmal anders, weil irgendwie Medien da noch drin
sind. Ja,
ist,
und die,
ne,
sind auch ausgelagert, die sind da nicht mehr, soweit ich weiß. Sind die ganz woanders, im Expo-Gelände auf dem ehemaligen.
Wer die?
Die Schauspielschule, ja.
Aha,
die sind schon viele Jahre
Musiker
draus.
Die Musiker sind da noch da wahrscheinlich.
Irgendwer,
ne,
ist da, glaube ich, noch.
Ja, auf jeden
Aber
Fall.
Ich bin ganz froh, dass wir da... in dem Ding noch, in dieser Muschel, das ist ja wie eine Ohrmuschel gebaut, dieses Gebäude.
Ja.
Seltsam mit quietschrosa Teppich und so Beton, aber irgendwie hatte das was.
Ich finde auch, da ist so ein altes Pesttor steht davor.
Ja,
so ein,
genau.
Und dann ist dahinter dieses wahnsinnig moderne Gebäude, ja, und das mündet sofort in die Einriede in den Stadtwald.
Ja.
Also das hat schon was und es ist sehr zentral.
Mhm.
Und ich musste jeden Tag nach der Schule mit den Hunden da lang gehen und bin immer an diesen Proberäumen vorbei. Das ist ja viele Glasfenster,
die Geräusche, ne? Im Sommer,
die Geräusche,
ist irre,
genau.
Oder?
1000 Musiker, ja, die da
die kleinen
verschiedene
Überzellen. Mhm. Das hatte was, ne?
Du hast da studiert, ich glaube Ulrike Volkerts auch.
Ja,
war die ein
Jahrgang? Matthias war da auch.
Ungefähr?
Nee, die war nach mir. Die Renan Demirkan zum Beispiel war vor mir. Der Matthias war auch nach mir, der Matthias Brandt. Ulrike war, glaube ich, auch nach mir. Ja.
Hat sich eure Zeit nicht überschnitten dort?
Doch, sind ja 4 Jahre Studium, also man sieht sich dann schon. Ne? Ich bin aber dann da ins Theater. Das heißt, ich habe zwar nicht mehr so viel Kontakt gehabt dann zur Hochschule, aber natürlich war ich ja noch viele Jahre in Hannover dann und kriegte noch so halbwegs mit, kannte ja die Lehrer auch noch und so.
Jan Gregor, den ich so vertraue. Sagst du eigentlich Jan oder sagst du Jan Gregor?
Nein, ich sage aus Spaß eigentlich Jan Gregor oder Greco.
Greco.
Oder noch ganz viele Namen, die ich hier im Radio bestimmt nicht sage, obwohl die nicht anzüglich sind, aber einfach privat.
Ja, Bärchen zum Beispiel.
Nee, auf keinen Fall. Ist auch kein Bärchen.
Hast du da auch während des Studiums kennengelernt, ne? Oder?
Nee, am Theater. Ich war ja schon vorher beim Alexander May engagiert als Anfängerin. Und als der Witt kam, wurde ich dann übernommen und da kam der Jan dann. Der hat ja auch später die Ausbildung gemacht und ist ja auch jünger als ich. Ne?
Na ja, 3 Jahre, glaube ich, oder?
Ja, und aber also er war dann Anfänger, als ich schon, ich meine, war ja schon ein paar Jahre da.
Du bist am Staatstheater Hannover engagiert worden ab 82.
Ja, genau, und nach dem Studium.
Dann gab es Kleist und es heißt, man raunt sich zu, der zerbrochene Krug sei sozusagen dein Coming-out als Schauspielerin.
Das war damals mit dem Stefan Wigger und ich war eine sehr verkrampfte, sehr ängstliche junge Schauspielerin. Es hat sich dann wieder gegeben, aber irgendwie war ich sehr, ja, versperrt. Und der hat mich so ein bisschen wieder, der hat mich so aufgekriegt und Mut gemacht, dass da noch was draus werden könnte. Der hat also mir gezeigt, dass er an mich glaubt und hat mir geholfen, so, mich so an die Hand genommen. Ich hatte zwar auch noch den Dieter Hufschmidt da, auch einen Schauspieler und Regisseur, der mich auch sehr, sehr unterstützt hat, weil sonst wäre ich auch wieder weg gewesen nach kurzer Zeit. Denn ich war wirklich, also, ja, verkrampft, sag ich mal. Also, hat sich dann wieder gegeben, ne?
In so einem Interview mit deinem Mann habe ich mal gelesen, dass er, wenn so große Produktionen anstehen, ob es heute immer noch so ist, weiß ich nicht, aber das hat er mal zu Protokoll gegeben, dass er dann immer wieder so dieses Gefühl kriegt, er würde von vorn anfangen, er müsse noch mal zur Schule gehen sozusagen.
Mhm.
Also dass ihn immer wieder so eine gewisse Angst heimsucht. Kennst du das auch?
Ist bei mir nicht so gewesen, ne. Also ich habe in der Münchner Zeit, da waren ein bisschen so schwierigere Jahre, auch privat, da habe ich auch gesagt, das ist mein Schulweg. Ja, da musste ich vom Gärtnerplatz rüber über den Viktualienmarkt zum Resi. Das nannte ich dann meinen Schulweg. Also das war schon auch so gemeint. Aber das lag auch an der Gesamtsituation, würde ich mal sagen. Und dieses, was der Jan da hat, das habe ich nicht so stark. Nee, das ist bei mir anders. Ich bin, er ist ja mehr so, bei der Musik ist ja seine große Liebe. Und meine Liebe war schon das Theaterspiel.
Mhm. Annie Lennox hast du mitgebracht.
Ja.
Why? Trauriges Lied. Was ist die Geschichte dazu?
Na, ist es natürlich das perfekte Liebeskummerlied. Ich finde es ganz, ganz großartig. Ich liebe ihre Stimme. Ich liebe überhaupt so besondere Frauenstimmen. So wie Amy Winehouse oder Streisand war das damals. Oder Emily Sandé, solche Leute. Nora Jones. Irgendwas, wo was ganz Besonderes an der Stimme ist. Und die Geschichte von Annie Lennox ist aber, dass ich in Hannover am Raschplatz in der Nähe wohnte. Und die hatte ein Konzert in Hannover, die Annie Lennox. Und an dem Tag gehe ich da am Raschplatz lang und wer geht 1 Meter an mir vorbei?
Quatsch.
Annie Lennox und war beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und hat am Abend nicht gesungen. Eine großartige Geschichte und ich habe sie erlebt. Ja, und das ist die Geschichte zu Annie Lennox.
Du hattest aber schon Karten.
Ist
das Konzert verschoben worden?
Ich hatte keine Karten. Das ist ja noch... Das ist ja.
Ach, ich dachte, du wärst zum Konzert...
Nö. Aber die Geschichte finde ich trotzdem doll.
Die Geschichte ist 1A.
Ja. Also. Aber und das Lied ist einfach ganz toll. Und die Stimme ist da auch.
Die Stimme ist super. Ich war Fan. Hm. Annie Lennox, Why, mitgebracht von der Schauspielerin Johanna Gastorf. Es ist an der Zeit, unsere E-Mail-Adresse mal wieder zu erwähnen. hörbar@radio1.de, wenn Sie uns etwas mitzuteilen haben. Und wenn Sie sagen, oh Mann, ich habe jetzt so oft Sonntag, weil das Wetter so toll ist. Das ist bitter in diesem Jahr für uns Fernseh- und Radiomenschen.
Ach so, die Uhrzeiten.
Dann können Sie sich diese Sendungen erstens, überhaupt, Radio 1 haben Sie immer bei sich, wenn Sie möchten, wenn Sie auf Ihrem Smartphone die Radio 1 App haben, die kostet nichts und da können Sie überall Radio hören. Und oder Sie laden sich die Podcasts dieser Sendungen herunter. 50 an der Zahl. Da ist zum Beispiel Stefan Kretschmer bei oder Rüdiger Neberg, war sehr lustig, war live im Park. Oder Ralf Fussmann, Hanna Schigula, Klaus Kleber, Klaus-Maria Brandauer. Also es gibt so einige Leute, die Sie da noch entdecken können. Und wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie das machen sollen, dann ermutige ich Sie, dass Sie der reizenden Redakteurin Miriam Celik eine E-Mail schicken, hörbar@radio1.de, und sie wird Ihnen erklären, wie genau das geht. So, Johanna, das war es jetzt auch mit uns beiden.
Aha.
Nein, es geht noch weiter. Was gibst du denn freiwillig preis, als wir haben dich kennengelernt, oder du hast dich beschrieben als selbstbewusstes junges Mädchen, das durchaus auch den Jungs einen Korb gegeben hat. Als dir dann Jan Gregor Kremp über den Weg lief, ich habe ihn hier als lustigen, auch sehr selbstbewussten Mann kennengelernt, hat er dich durch seinen Humor erobert, würdest du das sagen?
Auch, also ohne Humor geht überhaupt gar nichts. Aber der ist natürlich ein hochinteressantes Gesamtpaket, würde ich mal sagen. Und erstmal war ich aber sehr vorsichtig und habe gedacht, na, also der hat da so viele Frauen, die da Interesse haben, da hältst du dich mal schön zurück. Das ist mir nicht, aufs Schönste nicht gelungen. Der ist eine ziemliche Granate. Ich finde ihn auch immer noch total klasse.
Der ist auch super. Ja. Der ist toll.
Und ist ein ganz toller Schauspieler. Dann setzt er sich ans Klavier und die Damen schmelzen dahin, inklusive mir. Also das ist natürlich, das hat er damals in Hannover halt auch schon gemacht. Und ja, ist ein ganz besonderer Mann. Da konnte ich mich dann nicht mehr erwehren.
Aber er hat nicht dieses Ladykillerhafte. Das finde ich sehr angenehm, dass man das Gefühl hat,
das brauchte der gar nicht.
Es gibt... Auch das ist mir aufgefallen, ich habe mich ja auch schon mal auf ihn vorbereitet und habe viele Interviews mit ihm gelesen. Und er erwähnt dich, also seine Frau, ziemlich häufig. Und das machen nicht viele. Und das finde ich gut. Ich weiß, Joachim Fuchsberger hat das gemacht oder macht das. Und es gab noch einen Schauspieler, ich glaube, es war Robert Atzorn, der auch viel von seiner Frau spricht. Mhm. Und das finde ich immer ganz schön, weil man merkt, dass da noch so eine andere Person, die sehr prägend ist, für ihn eine große...
Ja, wir gehen schon zusammen einen Weg, kann man da sagen. Ja, ich bin ja auch ich bin ja auch bei seiner Karriere so sehr aktiv beteiligt immer, ne? Weil er hat ja viele Jahre so den Hauptteil jetzt auch gemacht, als ich viel beim Kind war und nicht mehr am Theater war und auch nicht so viel gedreht habe und auch nicht so große Rollen wie er. Das ist dann schon so eine Teamgeschichte, die man dann auch macht, und damit es mit dem Kind perfekt laufen kann oder so gut wie möglich laufen kann.
Wobei, wenn man sich deine Filmografie anguckt, dann kann man sich gar nicht vorstellen, was dann auch mehr hätte passieren können.
Ja, aber das sind natürlich nicht die Hauptrollen, ne? Er hat ja viele Hauptrollen gespielt und ich ja nicht. Ich habe immer schöne Rollen gespielt und da bin ich auch sehr froh drüber und das ist auch immer noch so, Gott sei Dank. Aber ich hatte mehr Zeit dann, oder wir konnten auch uns immer gut absprechen. Das hat immer super geklappt all die Jahre. Und jetzt ist das Kind fast groß und jetzt komischerweise geht gerade los, dass ich mehr Aufgaben bekomme oder größere Aufgaben, wo das gerade so passt mit dem Kind, dass der auch mal ganz froh ist, wenn Mama nicht da ist.
Ich habe vorhin, als das Mikro aus war, weil ich glaube, dass es für einen Hörer ganz schrecklich ist, wenn man das Gefühl hat, der Moderator bietet sich so an. Aber ich habe es einfach mal riskiert und dir gesagt, du bist als Schauspielerin für mich so ein eingelöstes Versprechen. Es gibt ein paar andere Kollegen auch noch, die dazugehören, dass man einfach weiß, wenn ihr vorne beim Vorspann, wenn eure Namen erscheinen, dann weiß man, es wird sich jetzt lohnen. Das wird jetzt nicht, man fühlt sich jetzt nicht hinters Licht geführt oder denkt, oh wei, es ist ein total blöder Film oder ein komisches Drehbuch oder so. Und das muss ja daran liegen tatsächlich, dass du dir auch ganz gezielt deine Projekte wahrscheinlich aussuchen kannst.
Ich konnte das, also das ist ja ein absoluter Luxus. Ja,
dass du konntest, auch, aber du kannst es sicherlich immer noch.
Ja, ja, ich mache es auch immer noch so. Ich habe ja einen Mann, der auch viel arbeitet, an der Seite. Also ich kann, ich muss nicht sagen, oh Gott, wo bezahlen wir jetzt das und das davon, wenn ich jetzt diese Rolle nicht mache. So muss ich ja zum Glück nicht denken. Das müssen ja genug Leute machen und das ist auch wirklich nicht so einfach immer. Aber ich kann noch immer sagen, denn es ist auch egal, ob das eine Soko ist oder ob das ein 90-Minüter ist. Wenn die Rolle interessant ist, wenn da irgendwas schief und krumm dran ist, dann mache ich das gerne, dann interessiert mich das. Und wenn es nur eine Funktion ist, eine dramaturgische Funktion oder irgend so 0815-Dings, dann, dann warum? Ne? Habe ich ja andere wichtige Sachen zu tun.
Zum Beispiel ins Kino gehen. Du hast Jack Rabbit mitgebracht aus dem Pulp Fiction Soundtrack.
Ja. Fand ich witzig.
Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fellow here?
Vincent Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schauspielerin Johanna Gastorf. Und jetzt kommen die Doors mit dem Alabama Song. Ja, lange nicht gehört, den Alabama Song von den Doors. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Johanna Gastorf. Und wenn ich recht informiert bin, gab es 1994 für dich ein Leinwanddebüt. Heirate mich hieß der Film.
War das erst 94? Ja, kann ja sein. Ja doch, das kommt hin, da war ich in München. Vorher habe ich nur so ganz so klitzekleine Rollen mal irgendwo gespielt.
Und
war ja auch am Theater, immer am Theater.
Das wird genau, in Bochum warst du zum Schluss
dazwischen eben München. Ja, ich war 23 München. Jahre am Stück immer am Theater.
Aber nicht am selben, genau, es Hannover. Ja. Dann bist du ans Resi, wie du ja eben schon gesagt hast.
Und die Gurkentruppe aus Hannover wurden wir empfangen als Gurkentruppe, ja.
Dein Mann war auch in München, aber in einem anderen Theater zu der Zeit.
Nee, wir sind zusammen von Hannover gekommen.
Okay. Du selbst hast gesagt, das Wunder von Bern ist für dich dein Durchbruch gewesen. Es gibt dafür irgendwie so nicht so richtig schöne Alternativworte. Was könnte es noch?
Ja, Durchbruch ist auch irgendwie komisch, weil ich hatte ja doch eine ganz ordentliche Theaterkarriere bis dahin. Mhm. Also wirklich die typische von wirklich nicht so dolle bis richtig schön immer große Rollen spielen und eine schöne Zeit am Theater haben und das lieben ohne Ende. Und als das Kind kam, habe ich selber so angefangen, mich da so ein bisschen rauszuziehen und nicht mehr so meine ganze Liebe zu geben, wobei ich mich auch nicht ganz toll fühlte, aber ich wollte halt auch Mama sein und das auch alles gut machen. Und dann kam durch Zufall eben, hatte der Sönke Wortmann, hat mich mal in Hannover auf der Bühne gesehen.
Sönke Wortmann,
genau, Entschuldigung. Und hatte dann die Idee, ob ich die Rolle vielleicht spielen kann. Und dann bin ich zum Casting hin und habe sie halt bekommen. Das war schon doll, ja. Und das war insgesamt halt so ein Schlüssel, so das war der Türöffner. In dem Alter, da war ich ja schon über 40, vom Theater den Schritt rüber zu machen zu Film und Fernsehen, der ist wirklich schwer. Also der ist auch, das ist auch selten, glaube ich, dass man dieses Glück hat, was ich da einfach hatte. Das ist ein Riesenglück gewesen, also mein Wunder war das.
Du hast dafür den Bayerischen Filmpreis bekommen, wurdest für den Deutschen Filmpreis nominiert und wahrscheinlich hast du auch schon während du es gespielt hast, vielleicht sogar schon während des Castings, wann merkt man, dass das so richtig hundertprozentig stimmt, dass da alles ineinander greift?
Das war sehr früh, weil die Rolle schon beim Lesen, habe ich gewusst, dass die ganz toll ist, die Rolle. Die hat der Sönke ganz, ganz toll erfunden, finde ich. Also von vorne bis hinten einen Wurf. Und wir haben auch sehr schön zusammengearbeitet. Er hat sehr klare Vorstellungen gehabt und trotzdem hat er mir so ein schönes Stück Freiheit damit in diesem Rahmen gegeben. Also ich habe das unglaublich genossen, diese Arbeit. Was wollte ich denn jetzt? Wo wollte ich denn hin?
Ist egal, ich führe dich und frage jetzt mal, welche, sind ja, das hat ziemlich viel gemacht in den letzten Jahren, welche Produktionen würdest du als die dir liebsten aus den letzten Jahren aufzählen?
Aus den, also vom Drehen her, ne? Weil ich habe ja seit 2005 habe ich ja nicht mehr Theater gespielt.
Ja, vom Drehen her, ganz genau.
Ach, eine halbe Hundert war natürlich so ein besonderer Film für mich. Auch so eine wirklich schöne Rolle. Und
mit Leslie Morton und Martina Gierke.
Ja, genau. Mit dem Tiefenbach habe ich schon mehrere Sachen, auch Tatorte mit ihm schon gemacht. Und mit dem ist das immer eine schöne Arbeit.
Alle 2 Jahre machst du ungefähr einen Tatort. Das ist so eine Art von Regelmäßigkeit.
Ja, ich hatte aber auch schon, ich habe ja fast alle durch. Ich glaube, ich habe auch schon mal mehr pro Jahr gemacht. Mir fehlen irgendwie noch komischerweise die Norddeutschen, obwohl ich da ja herkomme. Jetzt habe ich ja Kiel, habe ich ja wenigstens auch noch rumgemördert. Das habe ich jetzt auch schon dabei.
Unsere Mütter, unsere Väter. Da warst du dabei.
Mhm. Habe ich auch sehr gemacht. Mhm. Also da fällt mir leider jetzt so schnell nicht ein, aber es waren wunderbare Sachen. Vor allen Dingen binde ich mich an die Regisseure. Ich habe mit Christiane Balthasar seither wieder gearbeitet, mit Isabel Kleefeld immer wieder gearbeitet. Also man bleibt so ein bisschen, jetzt mit Matti Geschenek ist es das zweite Mal und es wird noch ein drittes Mal geben dieses Jahr. Also das ist, finde ich auch immer ganz toll, wenn man nicht wieder von null anfängt, sondern weitermachen kann mit einem Regisseur. Das war am Theater auch schon immer toll.
Jetzt hören wir Adele live aus der Royal Albert Hall, Someone Like You. Und wofür steht das Lied?
Einmal steht es für mich für Live-Konzerte, dafür, dass man wirklich sagen kann, das Geld, das lohnt sich, das auszugeben. Weil ich war bei Robbie Williams mal mit meiner Freundin Ina auf Schalke. Und weil man da 3-4 Stunden braucht, um nach Hause zu kommen, sind wir früher gegangen und sind aus dem Stadion raus. 64.000 Menschen, da war selbst Robbie Williams, sagte immer wieder, 64.000 Menschen, wegen mir, nur wegen mir. Und wir gingen raus zur Straßenbahn, war auch wunderbar. Wir sind gleich mit der ersten weggekommen und alle 64.000 sangen Angels, nur für uns. Schallte das aus dem Stadion. Und ich habe jetzt aber als Beispiel die Adele genommen, weil ich ihre Stimme so grandios finde und diese Frau auch irgendwie total klasse finde. Und weil sie hält nach diesem Lied in der Royal Albert Hall eine ziemlich emotionale Rede nochmal und bedankt sich bei dem Typen, wegen dem sie dieses Lied geschrieben hat. Nämlich, der hätte ihr doch irgendwie ja sehr viel gebracht letzten Endes. Es ist ja ein wahnsinnig kummervolles Lied. Aber sie wäre nicht da, sie hätte nicht da gestanden ohne diesen großen Kummer.
This is Someone Like You for him.
I heard that you're settled down, that you.
Adele war das Someone Like You. Wir haben ein paar E-Mails bekommen, zornige E-Mails, weil ich mich abfällig über kurze Autos geäußert habe. Sie haben nicht richtig hingehört. Ich habe dann zum Schluss gesagt, ich kaufe mir jetzt aber auch, oder ich will mir jetzt auch ein kurzes Auto kaufen, vernünftiges, kurzes, kleines Stadtauto. Und da können Sie mir helfen, indem Sie mir E-Mails schicken und mir sagen, welches dieser Autos wenig verbraucht in der Stadt. Und hier bitte jetzt nicht so Sätze mit, da kommt doch immer auf die Fahrweise an, weiß ich. Also ich möchte von Ihrer weisen, erwachsenen Erfahrung profitieren, wenn Sie so freundlich sein würden. hörbar@radio1.de. Und ja, ich weiß, ich kann auch den Autopapst fragen, aber den kann ich auch nicht immer nerven. So, ich habe ja versprochen, dass wir übers Fußballspielen sprechen oder über den Fußball, sagen wir es mal so, lieber über den Fußball. Bayer Leverkusen.
Ja.
Ja, also interessanterweise bist du ja, wann war es, 2009, bist du, glaube ich, Ehrenmitglied geworden oder
ja,
so.
Ja, das könnte hinkommen, ja. Eine riesengroße Ehrenmitgliedskarte habe ich bekommen. Übrigens bei einem Spiel gegen Dortmund, das heißt Kloppo ging vielleicht 2 Meter an mir vorbei.
Wer alles an dir vorbei.
Aber leider immer vorbei, ne? Aber das war für mich in Ordnung. Also ich habe keine Pläne mit Herrn Klopp. Aber immerhin, ich bin dann auch begeistert, wenn ich so mal nah dran war.
Bietet man sich eigentlich an für so eine Ehrenmitgliedschaft?
Nee, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sag ich mal, in Leverkusen. Wir haben nur Henry Maske natürlich und die Sportler, klar, Stefanie Rios und noch viel mehr, die Heide Rosendahl oder die Ulrike Meifert. Aber sonst so Schauspieler, es ist natürlich noch die Ach Gott, wie heißt sie denn jetzt? Sie ist am Burgtheater. Sowas? Katharina Lorenz, genau.
Katharina Lorenz,
genau, die natürlich. Ist auch aus Leverkusen. Natürlich. Aber das war es dann auch. Und ich glaube, die interessiert sich vielleicht gerade im Moment auch nicht so sehr dafür.
Ich habe auch gerade kein Gesicht zu
Mitglied zu
Katharina.
Werden. Die ist ganz toll und die macht übrigens im Sommer in dem Kinofilm, ist das glaube ich ein Kinofilm, spielt sie auch mit, weil Matti Geschonek, genau.
Ich habe mir mal die Ehrenmitglieder angeguckt. Ich glaube, außer dir gibt es noch eine einzige. Du guckst immer so auf meinen Overall.
Nein, den finde ich ganz großartig. Aber ich erzähle jetzt nicht, wieso ich auch weiß, wieso der so... Klasse ist, weil wir waren noch zusammen zur Toilette hin und alle, die das kennen, wissen ja, das waren Overalls.
Ja,
aber es macht sie ganz toll und sehr schnell, muss man sagen. Notfalls auch auf dem Flur, wenn es schnell gehen muss.
Wieso habe ich das überhaupt angesprochen? Eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass es außer dir, glaube ich, noch eine einzige andere Frau gibt. Also ihr seid wenige Frauen, wenige weibliche Ehrenmitglieder. Und ich habe mir einfach mal euren Verein ein bisschen näher angeguckt. Als Ehrenmitglied und überhaupt als Clubmitglied bekommt man ja in den Genuss gewisser Vorzüge.
Also ja, aber wir sind noch nicht mal auf den VIP-Plätzen. Wir haben eigene gekaufte Karten im Familienblock.
Ich will hier keine Mauschelei unterstellen. Ich will einfach nur sagen, es lohnt sich für Vereine, Fans zu Clubmitgliedern zu machen, denn sie haben dann Zugriff auf ein exklusives Fanartikel-Sortiment. Jetzt muss ich mein Telefon doch mal kurz holen. Ich mache es ja nicht an, ich muss dir ein Foto zeigen.
Mhm.
Kennst du die Fanartikel?
Ich kaufe das auch schon mal. Wir kriegen ja Prozente. Wir Clubmitglieder.
Ganz genau. Ihr kriegt Prozente.
Jetzt Wenn ich meinem Sohn da was kaufe.
Jetzt guck dir das an. Ich habe das Telefon nicht mehr ausgeschaltet. Ich will dir nämlich ein Foto zeigen und mal sehen, ob du es erkennst. Ich muss zugeben, dass ich schon sehr lachen musste, als ich das sah. Also erstmal gibt es, damit geht's harmlos los, einen Schokoladenhasen im Bayer 04 Design.
Ja, und das haben andere Vereine bestimmt auch.
Also für 2,90 Euro, Mitgliederzahlen 2,61 Euro. Da hat man schon mal gespart.
Ja.
Dann gibt es ein speziell für den Verein kreiertes Hair- und Body-Shampoo.
Habe ich noch nicht probiert.
Und dann gibt es das hier. Kannst du es erkennen?
Ich hab extra eine Brille aufgesetzt. Ach, das ist ein Stöpsel für einen Ausguss. Das ist doch praktisch. Aber die Dinger, die sind immer nicht genau passend. Ich habe jetzt neulich mal einen im Baumarkt meiner Wahl gekauft. Und der hat genau auch nicht geschlossen, genau wie der kaputt ist. Also leider, mal gucken, vielleicht wäre das was für meinen Mann zum Geburtstag.
Findest du das nicht cool? Also wer gucken will, es gibt einen Waschbeckenstöpsel.
Ja.
Für die Saison 13/14 auch noch.
Aber ich meine, ausgerechnet bei uns, wo wir immer so geprügelt werden, finde ich das jetzt also so als Ausguss, ist auch nicht so toll.
Nee, und da fangen sich die Haare.
Ja,
und
das wollen wir jetzt mal alles gar nicht so
genau. Ich weiß auch nicht,
Ich dachte erst, das wäre vielleicht so ein Flaschenverschluss, das wäre doch nett.
Das kannst du ja mal anregen, aber da muss man wieder sagen, Sport und Alkohol sollte man voneinander trennen.
Oh Gott, ja. Finde ich auch.
Ne? So. So, das ist also meine kurze Geschichte mit dir und dem Fußball. Oder gibt es da noch was? Möchtest du?
Ich gehe wahnsinnig gerne ins Stadion. Ich finde, da, wo ich lebe, da bin ich Fan. Ich sympathisiere nach wie vor mit den Vereinen in den Städten, in denen ich schon gelebt habe.
Also auch HSV noch?
Ja, natürlich sympathisiere. Ich werde niemals gegen den HSV was sagen oder gegen 1860 München oder gegen VfL Bochum. Mhm. Ja, wirklich nicht. Nö.
Also du teilst dich so ein bisschen.
Aber wenn ich dann mal da lebe, dann mag ich da auch Fan sein. Und da muss man durch gute und schlechte Zeiten, mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen.
In Berlin lebst du ja nicht. Mit Hertha ist das ja auch so ein Hin und Her, diese Liebesgeschichte, die manche Menschen da durchmachen müssen. So, ja, meine Liebe, dann ist es im Grunde, war es das. Wir haben noch Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Und da habe ich so... Wieso lachst du jetzt so?
Ich dachte, du fragst mich jetzt hoffentlich, wieso das Lied kommt.
Ja, natürlich, aber ich habe so einen Verdacht, das könnte noch was mit deinem Mann zu tun haben.
Er hat es auch, aber das ist jetzt um die Ecke. Und zwar auch mit Rücksicht auf dich, um die Ecke. Denn auf unserer Hochzeit hat unser Freund Timo Dirkus, spielte die Band von meinem Mann, der vom Olaf Weiden, der auch bei ihm bei seinen Auftritten immer dabei ist. Der Olaf Weiden, der hat seine Band mitgebracht nach München. War übrigens ein wunderschönes Fest auf der Praterinsel in München. Und der Timo sang wirklich bis 5 Uhr morgens, waren wir natürlich noch tapfer da, sang er immer wieder Waltzing Matilda für uns. Und eigentlich war das Vorbild natürlich Tom Waits, Waltzing Matilda. Und als ich hier für die Sendung die Musik nochmal anhörte, dachte ich, boah, Tom, weiß nicht, irgendwie klingst du mir doch, damals fand ich es ganz groß, aber irgendwie, Timo hat es schöner noch gemacht auf der Hochzeit. Und eigentlich klingt es mir zu prätentiös und heute nicht mehr richtig. Aber in der Art... Und auch angefasst bin ich, wenn Leonard Cohen mich besingt und Dance Me to the End of Love finde ich einen wunderschönen Hochzeitssong. Und so um die Ecke wollte ich das als Ersatz anbieten, auch um deine Nerven zu schonen. Denn da habe ich sowas gehört.
Das hat sich ja, das geht ja rum wie ein Lauffeuer. Ja,
wie die Sendung übrigens, die einen Ruf wie
Donnerhall,
ja,
absolut.
Also jedem, dem ich das sagte, oh ja, ja toll, da musst du aber.
Sie hasst so. Tom Waits, hat man dir dann sofort
Ja, das habe ich dann auch erfahren, das ist wahr. Ja.
Gut. Und seid ihr denn so ein tanzendes Paar auch? Also wenn man jetzt, ich habe euch ja auf der Party gesehen, aber ich habe nicht verfolgt, ob ihr auch zusammen getanzt habt.
Ich habe getanzt, aber der Jan glaube ich nicht. Aber wir tanzen jedes Silvester, egal ob es brennt oder schneit oder wie das heißt. Regnet oder schneit, ja, es regnet lieber als brennen. Brennen tut es ja auch
irgendwie. Ihr Pyroman, ihr Verrückten.
Dann wird Walzer getanzt um 12. Und alle, die bei uns sind, weil meistens sind bei uns Leute so, dann müssen alle auch Walzer tanzen. Das ist so. Das ist so manchmal ein bisschen schwierig, sondern irgendwie einen schnellen Walzer aus dem Radio raus und dann geht es zum Knallen. Ne? Und, aber es wird um 12 Walzer getanzt. Das machen wir. Und der Jan tanzt sehr gut, tanzt aber nicht so gerne. Und ich lasse mich von ihm sogar führen, weil eigentlich lasse ich mich nicht so gern führen. Aber er kann das echt gut.
Das wäre eigentlich ein super Schlusswort. Mir ist noch eine Sache eingefallen, bevor wir Sie jetzt auch entlassen aus dieser Sendung und ich dich entlasse. Aber sag mal, dein Mann macht doch auch so Kabarettgeschichten. Mit macht Kabarett, er das gerade wieder?
Mit Kabarett ist das nicht. Also das kann man nicht einordnen, muss man auch nicht. Er schreibt selbst geschriebene Texte, er singt, er hat einen tollen Musiker dabei, er spielt auch selber auch Klavier und er hat noch Texte von anderen und das ist ein ganz toller Abend, den er immer mal wieder macht. Ja, hat er hier in Berlin, glaube ich, auch schon gemacht. Im Moment heißt es noch, ist mir so passiert. Kremp ist mir so passiert, aber das ist jetzt ein neues Programm auch geplant. Und das wechselt er auch ständig. Da kommen ständig neue Sachen. Man kann da auch wieder reingehen übrigens. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt kein Datum, wann das ist.
Gut, also ich danke dir für die vergangenen 2 Stunden.
Ich danke auch. Es war sehr schön.
Und dass du das mit dem Overall und dem Aufknöpfen
gesagt hast.
Ja,
du hast vom Overall angefangen.
Ja, weil du ihn so angeguckt hast.
Der ist schlammfarben.
Ja, ich sehe ein bisschen aus, als hätte ich gerade eben unter einem alten Auto gelegen
nein,
und hätte
nein,
es zusammengeschraubt.
Nein, nein, er ist schick, wirklich.
Gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, kann ich in diesem Fall wirklich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.